Schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen und ich würde gern heute über ein Thema mit euch zusammen nachdenken, nämlich, Lukas hat es schon gesagt, über das Thema Wunder. Nun ging es mir im Vorfeld auch so ein bisschen, wie der Lukas das schon angedeutet hat. Ich habe mich nämlich gefragt, wie ist denn das mit Wundern? Das Thema Wunder kommt uns vielleicht als Christen so ein bisschen banal vor. Weil irgendwie wissen wir ja, Gott tut Wunder. Das haben wir vielleicht schon im Kids-Treff gehört und in der Sonntagsschule und in der Jungschar. Jesus tut Wunder, ja, okay. Und ich habe ein bisschen Bedenken, dass wir uns da so zu sehr dran gewöhnt haben und dass uns das eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr so vom Hocker reißt. Außer wir erleben ein Wunder. Und an der Stelle wird es nämlich spannend. Und ich fand es cool, dass der Lukas gefragt hat, ja, wann haben wir denn, wann hast du das letzte Mal ein Wunder erlebt? Es wäre jetzt eigentlich spannend, mal so eine Runde zu machen und mal kurz auszutauschen, wann hast du dein letztes Wunder erlebt? Also vor allem in der letzten Zeit. Gab es da irgendwas? Oder ist das schon länger her? Haben wir jetzt nicht die Zeit, machen wir nicht, aber eben vielleicht hinterher nach dem Gottesdienst oder ihr, wenn ihr zu Hause da noch auf dem Sofa sitzt, bevor ihr das Mittagessen vorbereitet, könnt ihr ja noch mal kurz drüber reden. Ein Wunder ist ja immer eine Sache, wo irgendein Ereignis passiert, was ich mir nicht erklären kann und irgendwie merke ich, es ist ein übernatürliches Eingreifen von Gott. Und heute soll es um eine Geschichte gehen, um ein Ereignis, was uns eben im Markus-Evangelium überliefert ist, wo Jesus zwei Wunder in einer Situation tut. Die Evangelien berichten uns ja, dass Jesus, als er unterwegs war damals, verschiedenste Wunder getan hat. Und die Leute, die waren begeistert. Die waren fasziniert und sie waren zum Teil auch verwundert. Und jetzt in dieser Begebenheit, die uns da überliefert worden ist, da tut Jesus zwei spannende Wunder. Und jetzt müssen wir uns einfach ein bisschen versuchen, da in diese Situation reinzuversetzen, um das einfach besser zu verstehen, was damals eigentlich passiert ist. Da ist also Jesus auf dem See Genezareth dahergekommen, am Westufer vom See Genezareth angelegt und dort war das kleine Örtchen Kapernaum. Wir lesen in den Evangelien des Öfteren von Kapernaum. Es hat einfach damit zu tun, dass Jesus, als er damals unterwegs war, hat er in Kapernaum sowas wie eine Basisstation gehabt und ist mit seinen Jüngern umhergezogen und sie sind immer wieder nach Kapernaum in ihr Basislager zurückgekommen. Von daher gibt es immer mal so diese Begebenheiten und Jesus kam nach Kapernaum. Also an diesem Tag auch, er steigt da aus dem Boot aus, kommt vom Ufer dahergelaufen mit seinen Jüngern und sofort sammeln sich gleich ein paar Leute um ihn herum. Und er ist da umringt von Menschen. Und da kommt ein Mann. Er ist der Synagogenvorsteher. Jairus heißt er, stand im Text. Der kommt jetzt zu Jesus gelaufen, weil er hat ein Problem. Er hat eine 12-jährige Tochter und die ist todkrank. Und jetzt können wir uns das gut vorstellen, wie also Jesus da steht und jetzt kommt der Jairus und steht auch da oder kniet vor ihm, das wissen wir nicht. Und bittet Jesus, dass er ein Wunder tut, dass er hilft. Jetzt muss man noch einfach ein bisschen zur Erklärung dazu sagen. Kapernaum hatte eine Synagoge und das hatte den Grund, damals war es ja so, Jerusalem war das geistliche Zentrum, das war das religiöse Zentrum. Da stand der Tempel und wenn irgendjemand irgendwas Religiöses machen wollte, also zum Beispiel einen Gottesdienst besuchen oder ein Opfer bringen oder ein Kind beschneiden lassen oder ein jüdisches Fest mitmachen, dann musste er jedes Mal nach Jerusalem in den Tempel reisen. Und das fanden natürlich die Juden mit der Zeit ein bisschen unpraktisch. Und dann sind so im Laufe der Zeit, sind im ganzen Land Synagogen entstanden, also Gotteshäuser. Und dann konnte man dorthin und konnte dort Gottesdienst feiern. Und dann konnte man auch dort seine Opfergabe abgeben und so weiter. Jetzt habe ich hier mal ein Bild mitgebracht von der Synagoge in Kapernaum. Also so sah dieses Teil aus. Jetzt ist ja nicht mehr so viel davon zu sehen, aber die Reste und man kann sich es etwa vorstellen. So eine Synagoge war der Ort für einen Gottesdienst, aber nicht nur. Es war auch gleichzeitig die Bibliothek vom Ort. Es war der Aufbewahrungsort von der Tempelsteuer. Es war, man konnte dort auch Feste feiern. Es war so ein bisschen auch wie das Kulturhaus vom Ort. Und diese Synagoge, die wurde verwaltet von einem, ja, man könnte sagen, so eine Art Ältestenrat. Der Ältestenrat hat darüber gewacht, was passiert in der Synagoge, was gibt es an Veranstaltungen, läuft das da alles nach den Gesetzen und so. Und dieser Ältestenrat, der hatte einen Vorsitzenden oder einen Präsidenten, das war der Synagogenvorsteher. Und der hieß in diesem Fall Jairus. Okay, also jetzt kommt dieser Jairus zu Jesus wegen seiner Tochter, die eben krank ist und wahrscheinlich im Sterben liegt und jetzt 12 Jahre ist. Und jetzt müssen wir von der Situation mal 12 Jahre zurückgehen. Ich gehe mal hier so rüber. 12 Jahre. Wenn der Jairus Synagogenvorsteher war, also Präsident von diesem Ältestenrat, dann kann man davon ausgehen, dass er nicht mehr ganz jung war. Die haben da nicht einfach einen jungen Spund genommen, sondern Ältestenrat, Vorsitzender davon, der war schon etwas im fortgerückteren Alter, kann man davon ausgehen. Wenn man jetzt 12 Jahre zurückrechnet und wenn man davon ausgeht, dass damals in der Zeit die Leute sehr früh geheiratet haben, also die Mädchen zwischen 13, 14 Jahren wurden verheiratet, die Männer so 16, maximal mit 18 war man verheiratet. Also wer mit 18 noch nicht verheiratet war, haben die Eltern sich große Sorgen gemacht, wirklich. Und wenn man jetzt also angenommen, Jairus wäre jetzt maximal 18 Jahre gewesen, hat geheiratet, 12 Jahre drauf wäre 30, ist er immer noch ziemlich jung. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit ist er älter gewesen. So, wenn man das jetzt zurückrechnet, merkt man, okay, früh geheiratet, muss es eine Zeit gegeben haben, wo dieser Jairus und seine Frau lange keine Kinder gekriegt haben. Im Paralleltext, im Lukas, steht die Bemerkung, es ist das einzige Kind gewesen. Und jetzt kann man sich das so ein bisschen vorstellen, was das heißt. Damals in der Zeit, wenn eine Ehe geschlossen wurde, also wenn zwei geheiratet haben, dann war das oberste Ziel, das war einfach Pflicht, Kinder zu zeugen. Und wenn da lange keine Kinder kamen, war das eine große Schande. Dann war das, dann hat man das gleich mal so als Strafe von Gott angesehen und als, man ist einfach diskriminiert worden und ein bisschen ausgegrenzt und überhaupt. Also alles nicht so lustig. Und jetzt kann man irgendwie ahnen, dass dem Jairus und seiner Frau da eine Zeit lang vielleicht das eher ein bisschen schwierig war. Und dann endlich irgendwann kam das lang ersehnte Kind. Ein Töchterchen. Und wahrscheinlich war vor 12 Jahren das glücklichste Jahr im Leben des Jairus, als er und seine Frau endlich dieses lang ersehnte Kind in den Armen halten. Und jetzt liegt es im Sterben. Deswegen kommt er zu Jesus. Okay, jetzt steht dieser Jairus und Jesus und die Leute drumherum zusammen und mit einmal drängt sich da eine Frau von hinten durch. Und diese Frau, die hat auch ein Problem. Die ist krank. Die leidet, Luther hat übersetzt, sie leidet unter Blutfluss. Ich erkläre gleich noch was dazu. Und das schon seit 12 Jahren. Jetzt gehen wir wieder 12 Jahre zurück. Vor 12 Jahren, wo beim Jairus möglicherweise das glücklichste Jahr im ganzen Leben war, war bei der Frau möglicherweise das schrecklichste Jahr im ganzen Leben. Weil dort bekommt sie mit einmal eine Krankheit, die ihr Leben für immer verändern sollte. Und dieser Blutfluss, also ich weiß nicht genau, was das ist, bin ja da kein Doktor, aber es ist klar, irgendeine gynäkologische Krankheit, die nicht nur an sich als Krankheit ein Problem, sondern auch verschiedene Folgen hat, die ihr ganzes Leben irgendwie beeinflusst. Wenn man sich das vorstellt, immer andauernd Blut zu verlieren, heißt das, andauernd Eisenmangel zu haben. Das heißt, andauernd Müdigkeitsgefühl zu haben, schwach sich zu fühlen. Also die Frau fühlt sich seit 12 Jahren krank, immer krank. Dann tauchen da ja hygienische Probleme auf. Also es gab ja damals nicht diese Hygieneartikel, die es heute gibt. Es gab keine Waschmaschinen, kein Tömpler, sonst irgendwas. Also kann man nur ahnen, was es auch an Herausforderungen auf hygienischer Seite mit sich gebracht hat. Und dann, und das ist vielleicht das größte Problem von allem gewesen, galt diese Frau als unrein. Und zwar körperlich als unrein und auch in religiöser Hinsicht als unrein. Alles, was sie, jeden Gegenstand, den sie angefasst hat, der war plötzlich unrein. Überall, wo sie sich hingesetzt hat, wo sie sich hingelegt hat, war unrein. Jeden Menschen, mit den sie berührt hat, war unrein. Wahnsinn, oder? Und jetzt kann man ein bisschen ahnen, was das heißt, dass die Frau sich nicht mehr in der Öffentlichkeit bewegen konnte. Die musste zu Hause in der völligen Isolation leben, weil niemand wollte ja mehr mit ihr Kontakt haben. Wenn man verunreinigt war, gab es Regeln, kann man im Mose nachlesen, was man alles tun musste, um sich wieder zu reinigen. Da hat ja gar keiner Bock gehabt, da ist so ein Aufwand zu betreiben. Also hat man lieber die Frau gemieden. Und die saß jetzt zu Hause in der Quarantäne. 12 Jahre lang. Konnte keine Besuche empfangen. Sie konnte keine Kontakte pflegen. Sie konnte nicht Freunde treffen. Und sie war auch komplett vom Gottesdienst ausgeschlossen, aus der Synagoge. Sie hat seit 12 Jahren keinen Gottesdienst mehr erlebt, keinen Lobpreis mehr, keine Gebetszeit mehr gemeinsam. Sie war aus der religiösen Gemeinschaft ausgeschlossen worden. Vielleicht war es ja gerade der Jairus, der sie vor 12 Jahren als Synagogenvorsteher aus der Synagoge ausgeschlossen hat, weil er ja auf Recht und Ordnung achten musste. Vielleicht. Und jetzt begegnen die sich da. Jetzt muss man wissen, jetzt gehe ich wieder hierher. Die Frau, die drängt sich also da von hinten durch. Und was macht sie? Sie fasst bei Jesus hinten am Mantel an. Und jetzt muss ich das auch ein bisschen erklären. Jüdische Männer damals, die haben so ein Gewand getragen, das hat aus einem Unterkleid und einem Oberkleid bestanden. Und am Oberkleid, ich glaube, die orthodoxen Juden, die laufen heute noch so umher, am Oberkleid war so ein dicker Saum drumherum. So. Und dieser Saum, der heißt Kanaf. Und an diesem Kanaf, da hängen so Fransen runter. Die heißen Zizit, diese Fransen. Und manchmal sind da auch noch so dicke Quasten dran. Aber nicht immer. Und jetzt, wenn ein orthodoxer Jude läuft und dieser Umhang oder dieses Kleid hinter ihm her weht, dann sieht das so ein bisschen aus wie Flügel. Wenn diese Fransen da so runterhängen und so im Wind wehen. Und jetzt wird es spannend. Weil nämlich dieser Saum, der da Kanaf heißt und von dem diese Fransen darunter hängen, den kann man auch übersetzen mit Flügel. Kanaf heißt also auf der einen Seite Saum und auf der anderen Seite Flügel. Vielleicht sind auch die Juden deswegen auf die Idee gekommen, das könnten ja Flügel sein. Aber was jetzt das Spannende wird, ist, es gibt eine Bibelstelle, die habe ich uns mal mitgebracht. Muss ich hier vorlesen? Aus Maleachi. Da heißt es, denn siehe, es kommt der Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzeln noch Zweig lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie Mastkälber. Die Juden haben diesen Vers messianisch gedeutet. Also oben ist ein bisschen Gericht noch angekündigt, aber es geht vor allem hier um diesen Vers. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Und da war für die Juden klar, da ist der Messias gemeint. Wenn der Messias kommt, dann wird Gerechtigkeit aufgehen. Und dann wird alles anders. Dann wird es Heil geben und Heilung. Und wo wird der, der Messias die Gerechtigkeit oder das Heil tragen unter den Flügeln. Natürlich nicht unter den Flügeln, sondern unter dem Kanaf. Und wenn Kanaf nicht nur Flügel heißt, sondern auch Saum, dann trägt der Messias Heilung unter dem Saum. So, jetzt lese ich uns einen anderen Vers vor. Und zwar Matthäus 14. Da wird berichtet, und als die Leute an diesem Ort ihn erkannten, Jesus erkannten, dass er der Messias ist, schickten sie aus ins ganze Land ringsum und brachten alle Kranken zu ihm und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes berühren dürfen und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Ist das nicht verrückt? Gibt noch ein paar Stellen mehr in Evangelien, müssen wir mal gucken, wo das noch überall war. Das ist doch verrückt, oder? Diejenigen, die zur Zeit von Jesus, als er unterwegs war, geglaubt haben und erkannt haben, dass er der Messias ist und diesen Vers da kannten, haben gewusst, unter seinem Kanaf, da ist Heilung. Und ich muss da nur hingehen, muss den anfassen und dann werde ich gesund. Jetzt kommt da diese Frau von hinten und fasst Jesus am Kanaf an. Warum? Weil sie Jesus als Messias erkannt hat und weil sie erhofft, dass da jetzt Heilung kommt. Jesus fragt ja, wer hat mich jetzt eigentlich berührt? Weil er merkt, da ist irgendwas passiert. Und die Frau bekennt nun alles, was passiert ist. Es gab zahlreiche Berührungen, gell? Das hat Jesus nicht gemeint, sondern es ging um diese eine Berührung. Das war nämlich eine Berührung des Glaubens, würde ich so sagen. Also die Frau hat Jesus nicht einfach angefasst, sondern sie hat ihn vertrauensvoll, erwartungsvoll, glaubensvoll, hat sie nach ihm gegriffen. Und das hat Jesus gemerkt. Und er sagt zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Er bezeichnet sie als Tochter, das heißt, sie wird wieder eingegliedert in die fromme Gemeinschaft, sie gehört wieder dazu. Und er sagt damit, du hast einen großen, einen echten, einen erwartungsvollen Glauben. Den bescheinigt er ihr. Und der hat geholfen. Also das war der Schlüssel zu ihrer Heilung. Nun fallen mir da zwei Dinge auf. Und zwar, wenn man sich das so überlegt, die Frau, die hat 12 Jahre in der Quarantäne gelebt. Gell? Und in dieser Zeit ist bei ihr ein großer Glaube gewachsen. So ein Glaube, dass sie sogar den Messias erkannt hat. Andere, selbst die Jünger, die haben lange Zeit Jesus nicht als Messias erkannt, obwohl sie ständig mit ihm unterwegs waren. Und das ist eine Sache, die ich irgendwie da spannend finde oder wo ich vielleicht auch was draus lernen kann. Nämlich, wenn ich jetzt so an unsere heutige Zeit denke, ans Jahr 2020, an die zweite Phase von Corona, da gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten, mit der Situation und mit der Zeit umzugehen. Jetzt kann ich anfangen und kann ein bisschen jammern, dass jetzt wieder Veranstaltungen ausfallen und dass ich wieder nicht mehr so viel machen kann und Freizeitangebote sind reduziert und überhaupt. Und kann alles als schlimm ansehen. Ich kann aber auch das Gute in dieser Zeit sehen und kann überlegen, hey, was hat denn eigentlich jetzt diese neue zweite Phase für eine Chance? Jede Herausforderung hat auch seine Chancen. Und wenn es jetzt eben nicht mehr so viel Veranstaltungen gibt, hat man einfach mehr Zeit, oder? Und die Frage ist, was mache ich eigentlich mit dieser neu gewonnenen Zeit? Ich kann den Fernseher am Abend anschalten und kann die Zeit damit füllen. Ich kann aber auch sagen, hey, das ist doch jetzt eine geniale Chance. Ich habe sonst sowieso zu wenig Zeit zum Bibellesen. Jetzt nutze ich die Zeit und gucke da mal mehr rein. Vielleicht nehme ich mir jetzt ganz bewusst mal mehr Zeit für stille Zeit, fürs Gebet, damit mein Glaube wächst. Damit es jetzt nicht eine verlorene Zeit ist, sondern ich will die Chance nutzen. Und ich glaube, dass Gott darauf wartet. Ich glaube, dass Gott uns genau das schenken will, dass er uns weiterbringen will im Glauben und dass genau dieser Freiraum, der jetzt wieder passiert, dass der die Möglichkeit ist, dass wir da Gott näher kommen können. Und es ist die Frage, ob ich das auch will. Die Frau hat ihre Zeit in der Isolation genutzt, Oder besser gesagt, sie hat sich wahrscheinlich Gott da, hat sich auf Gott ausgerichtet und Gott hat es genutzt, um bei ihren Glauben wachsen zu lassen, der groß war. Und ich wünsche mir das auch, dass wenn ich mehr Freiraum habe, dass ich den auch wirklich nutze, um Gott näher zu kommen. Dass er an mir Dinge verändern kann, dass er in mir in Glauben wachsen lassen kann. Das wäre cool, wenn das passieren würde. Gerade jetzt auch in der Zeit, wo manche Herausforderungen sind. Das Zweite, was ich da jetzt feststelle bei dieser Frau, ich höre immer mal so in Gemeinden, ja, wir brauchen mehr Lehre, wir haben zu wenig Lehre. So das Stichwort Schwarzbrot, da kommt da immer so, wir brauchen Schwarzbrot, so richtig, irgendwie klingt das so fromm, ich weiß nicht, also ich bin ein bisschen allergisch auf dieses Wort, aber und ich glaube, das stimmt aber gar nicht. Weil ich glaube, dass wir genug Lehre haben. Wenn wir wollen, können wir jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Und wenn wir nicht gehen können, können wir da per Zoom zugucken. Wir können im Internet können wir Podcasts hören. Wir können Live-Predigten mit ansehen. So. Wir können Bücher kaufen. Jeder hat wahrscheinlich mindestens eine Bibel oder mehr zu Hause. Wir haben Lehre genug zur Verfügung. Aber ich glaube, was wir viel mehr brauchen, ist die Umsetzung der Lehre. Wir brauchen nicht mehr Lehre, sondern wir brauchen mehr die Umsetzung. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber es kann ja mal jeder für sich überlegen, hey, wie viele Gottesdienste habe ich eigentlich schon in meinem Leben gehört? Also vielleicht sitze ich schon seit 20 Jahren im Gottesdienst, vielleicht schon seit 30, vielleicht bin ich schon 40 Jahre Christ. Kann man mal ein bisschen durchrechnen, wie viele Gottesdienste habe ich schon erlebt? Nur allein Gottesdienste. Wie viel ist davon geblieben? Es bleibt immer was. Das ist meine Hoffnung, sonst würde ich nicht hier stehen. Aber ich meine, so wo ich wirklich weiß, hey, bei diesem Gottesdienst oder dieses Buch, da habe ich einen Anstoß mitgenommen und das hat echt mein Leben irgendwo verändert. Passiert nicht so oft, glaube ich. Sondern es geht eher, dass man nach Hause fährt, denkt, oh ja, wäre der Gottesdienst wieder gewesen, war nicht schlecht. Pastor hat sich Mühe gegeben, Lobpreis auch. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da mehr auf der Suche sind und dass wir da wirklich uns mehr darum bemühen, dass das, was wir hören, auch umgesetzt wird. Das hat schon was mit uns zu tun, mit mir selber. Dass ich vielleicht in den Gottesdienst gehe und sage, Jesus, und heute, ich will wirklich hören, was du mir heute zu sagen hast. Und das, was du mir sagst, was du mir aufs Herz legst, das will ich auch wirklich umsetzen. Und zwar morgen, übermorgen in meinem Alltag. Und hilf mir dabei, dass mir das auch gelingt. Du weißt, ich bin da nicht so gut. Aber hilf du mir dabei. Und ich glaube, da passiert was. Da verändert Gott uns. Dass das Ganze nachhaltiger wird. Das wünsche ich mir. Und bei der Frau ist es passiert. Und da ist mir die Frau nämlich ein großes Vorbild. Nun gehen die weiter. Der Jairus und Jesus und die Leute, sie gehen beim Jairus ins Haus. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Jesus heilt die Tochter oder besser gesagt, er lässt sie auferstehen. Die haben ihn ja ausgelacht. Jesus sagt, macht euch nicht so in die Hose, die schläft nur. Und die lachen ihn aus, weil sie wussten, die ist gestorben. Und dann tut Jesus da das Wunder und lässt eine Tote auferstehen. Wenn ich jetzt versuche, mal so den Sack zuzubinden, von diesen beiden Personen, von diesen beiden Wundern, die da passiert sind, dann fällt mir eine Sache auf. Und zwar, beide sind mit ganz unterschiedlichen Problemen zu Jesus gekommen. Mit ganz unterschiedlichen Erwartungen. Kommt zu Jesus hin und Jesus nimmt sie beide wahr, so wie sie es brauchen, jeder für sich. Und hilft und greift ein. Er heilt. Er macht lebendig, weil er ja der Heiler ist, der Heiland, wo das Heil unter seinem Kanaf ist. Er kann das. Und er ist heute dasselbe. Er kann das auch heute. Und er hat damals Wunder getan. Sie sind nicht einfach nur aufgeschrieben worden, weil man das so nett fand, sondern wir haben heute das immer noch schriftlich, um zu sehen, wie ist Jesus. Auch heute noch. Und ich wünsche mir, dass Jesus auch genau bei uns solche Wunder tut in unserem Leben. Ich glaube, dass wir alle durchweg Heilung brauchen und Heil. Jeder an einem anderen Punkt. Da hat jeder seine Punkte. Ich glaube, dass wir alle in verschiedenen Herausforderungen stehen und manchmal auch nicht weiterkommen. Und da ist Jesus da. Und er hat alle Möglichkeiten. Er kann Wunder tun. Und zwar auch bei uns. Rechnest du damit? Rechne ich damit? Dass er genau an dem Punkt, wo du vielleicht im Moment anstehst, wenn du ihn vielleicht auch heute Morgen hier mitgebracht hast, rechnest du damit, dass er da jetzt ein Wunder tun kann? Dass er das kann, das ist keine Frage, das glauben wir ja schon lange. Aber rechnest du damit, dass er es auch tun wird? Und das wünsche ich mir, dass wir Wunder erleben, weil wir nämlich mit Jesus unterwegs sind. Und wenn du da anstehst oder wenn du da wirklich eine Sache auf dem Herzen hast, hey, dann fass doch bei Jesus an, pack ihn da am Saum, sag Jesus, du kannst, ich erwarte das von dir, hilf du mir, greif du ein, ich will dich erleben als den Lebendigen auch heute im Jahr 2020 in der zweiten Phase von Corona. Amen. Ich bete noch. Jesus, ich freue mich, dass wir so mit dir unterwegs sein dürfen. Du bist ein lebendiger Gott, du bist großartig, du bist liebevoll. Du weißt genau, was wir brauchen, jeder Einzelne von uns, heute Morgen hier oder zu Hause. Ich bitte dich, dass du uns genauso begegnest, wie wir es brauchen. Jedem an seinem Punkt und dass du Wunder tust. Dass du eingreifst und dass du Dinge passieren lässt, die wir nicht für möglich halten, weil du es kannst und weil du es willst. Danke dafür. Und ich bitte dich, dass wir dafür offen sind, dass wir das erleben können, dass wir das von dir erwarten. Amen.